Deutschlandfunk.
Wie tickt er denn nun, der Osten? Warum punktet die AfD dort stärker als andernorts? Was hilft gegen den Frust? Und geht Demokratie im Osten eigentlich anders? Rund um die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stellen wir uns in diesem Deutschlandfunk-Podcast diese Fragen, die vielleicht auch ein bisschen naiv sind, vielleicht mit einem Vorurteil arbeiten. In jedem Fall sind wir neugierig. Wir führen 4 Gespräche mit verschiedenen Menschen, die ihre jeweils eigene Perspektive mitbringen. Ich bin Sina Fröndrich und alle 4 Folgen Fokus Landtagswahl gibt es hier in diesem Feed und in der Deutschlandfunk-App. Dieses Mal wollte ich wissen, geht Demokratie im Osten anders? Braucht es neue demokratische Konzepte? Das habe ich besprochen mit der Journalistin Johanna Weinhold. Sie arbeitet unter anderem für den MDR und die Leipziger Volkszeitung. Sie lebt mit ihrer Familie in Leipzig und hat kürzlich den Versuch unternommen, ins Erzgebirge zu ziehen, was letztlich scheiterte. Diese Geschichte erzählt sie in dem Podcast Untersachsen. Mit Johanna Weinhold spricht Roland Ermer. Er ist Bäcker in Bernsdorf, nördlich von Dresden. Und er ist auch oberster deutscher Bäckermeister. Er ist nämlich Präsident des Zentralverbandes des deutschen Bäckerhandwerks. Die beiden kennen sich nicht, haben sich hier im Podcast sozusagen kennengelernt. Und wir sprechen darüber, welche Gedanken haben Sie in Sachen Demokratieverständnis. Los geht's. Johanna Weinhold, Roland Ermer, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, herzlich, danke.
Schön, dass Sie beide dabei sind. Wir sind verabredet zum Thema Demokratie, Demokratieverständnis im Osten ganz allgemein. Ich würde mal direkt mit der Frage starten wollen. Es gibt ja die Aussage des früheren Ostbeauftragten, der gesagt hat, in Teilen sind einige Ostdeutsche diktatursozialisiert. Da steckt ja drin, manche Ostdeutsche können Demokratie gar nicht, auch weil sie 2, wenn auch sehr unterschiedliche, Diktaturen erlebt haben. Frau Weinhold, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so eine Aussage hören?
Dass es enorm zu kurz gegriffen ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich haben wir in der ostdeutschen Gesellschaft eine Doppeldiktatur zu verarbeiten und Transformationsprozesse, wie sie auch in den letzten 35 Jahren ja passiert sind in unserer Gesellschaft, die brauchen Zeit. Und diese Zeit ist, glaube ich, zwar da gewesen, aber auch immer wieder von neueren politischen und gesellschaftlichen einschneidenden Erlebnissen geprägt worden. Aber wir sollten ganz klar auch mal über so eine Anpassungsleistung sprechen an der Stelle. Und wir tun quasi einfach mehr als 70% der Ostdeutschen Unrecht, wenn wir sagen, sie sind diktatursozialisiert und können daher Demokratie nicht.
Herr Ermer, was geht Ihnen da durch den Kopf? Können Sie da anknüpfen bei dem, was Frau Weinhold gesagt hat?
Ja, ich kann da eigentlich nur zustimmen. Es ist tatsächlich Quatsch. Natürlich gab es diese Leute, die ja dann auch die Diktatur des Proletariats gestützt haben. Ich persönlich habe nur eine Diktatur erlebt und habe mich nie mit der eingelassen. Und da gab es ganz, ganz viele. Und insofern haben wir uns eigentlich nach Demokratie gesehnt und uns auch damit befasst. Also dass jetzt alle Ostdeutschen da zu dämlich sind, das zu wissen oder zu denken, wie das geht, das ist völliger Quatsch. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir eine andere Sicht auf Demokratie haben. Vielleicht gerade, weil wir die Diktatur vorher erlebt haben. Und dass wir da sehr empfindlich sind für verschiedene Schwingungen, die heutzutage uns nicht passen. Das mag sein. Und das liegt dann bestimmt auch an der Diktatur. Aber dass wir dazu nicht fähig sind, ist einfach Blödsinn.
Was würden Sie sagen? Was ist das für eine andere Sicht? Wie würden Sie die beschreiben?
Na, ich denke, also mir geht's so und auch ganz vielen von unserem Freundesbekanntenkreis oder vielen Kollegen, mit denen ich rede, dass wir sehr empfindlich sind, wenn wir das Gefühl haben, jetzt kommt wieder jemand und der erklärt ja die Welt und der sagt ja, wie du das zu machen hast. Früher war das eben der Sozialismus, die Partei, die hat immer recht und heute kommt dieses Gefühl schnell auf, dass man gesagt kriegt, wie man reden muss, was man für ein Auto fahren muss, was man essen soll, wie man seine Wohnung heizen soll, dass man nicht in Urlaub fliegen soll und. Und das sind Sachen, die uns persönlich wahrscheinlich mehr aufstoßen. Wir sind da nicht so, dass wir sagen, na gut, das sagt er jetzt halt so, muss ich ja nie machen. Man hat ja die Freiheit, man muss es ja auch nicht machen. Aber das stört wahrscheinlich den Ostdeutschen wesentlich mehr, als es einen Westdeutschen stört.
Also ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, die aus sehr vielen und großen Widersprüchen besteht. Und wenn man sich das nochmal anschaut, ich bin ja 87 geboren, Ende 87, ich gehöre zu dem Teil der Gesellschaft, der keine aktive DDR-Erinnerung hat, bin ja in den 90er Jahren groß geworden in schon einem demokratischen System. aber habe ja auch innerfamiliär, ich komme aus einer rein ostdeutschen Familie, immer innerfamiliär natürlich auch Erzählungen über die Wiedervereinigung und über die DDR erlebt. Und selbst bei mir in der Familie passen diese Geschichten manchmal nicht zusammen. Und was Herr Ermer ja gerade sagte, diese ganzen, dürfen wir in den Urlaub fliegen, ja oder nein, welches Auto fährst du, was isst du eigentlich, bist du Veganer, bist du Vegetarier, isst du Fleisch, diese ganzen Widersprüche, die haben sich ja quasi schon auch über diese Erzählung, über die Wiedervereinigung so manifestiert. Also dies ist eine Erzählung von lauter Widersprüchen. Das war der große Aufbruch, das war Angst, das war eine schockartige Übernahme, das war die große Freiheit. Und all diese Widersprüche sollen jetzt zu einer eigenen Identität und zu einer eigenen Geschichte geformt werden. Und ich glaube, das kann nur ganz schwer funktionieren, wenn man in so einer Zeit von so einem Umbruch mit lauter Widersprüchen schon groß geworden ist.
Das finde ich jetzt interessant, diese Widersprüche. Ich nehme jetzt auch noch mal das, Herr Ermer, was Sie beschrieben haben, das ist ja eine Form der Bevormundung, die man empfindet. Jetzt würde ich sagen, aber niemand verbietet ja irgendjemandem zu fliegen. Es ist ja eine Frage von Wahrnehmung. Und man könnte ja auch sagen, das sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Welche Flüge sind noch sinnvoll oder nicht, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben?
Natürlich können wir dabei bleiben und Sie haben ja komplett recht und ich persönlich sehe das ja auch so. Mhm. Aber ganz viele eben nicht, weil die eben in der Gesellschaft groß geworden sind und das habe ich ja nur erlebt. Ich bin 1980 in die Schule gegangen, ich konnte kein Abitur machen und so weiter. Wo waren eben unter solchen Sachen, ich will jetzt nicht sagen leiden, ich habe nie gelitten, aber wo man benachteiligt wurde, wo eben ja dieses Gefühl da ist, ach so, die sind jetzt die wieder, die richtig sind. Und wenn man sich dann nicht ernst genommen fühlt oder nicht mitgenommen fühlt, dann kommt es eben zu diesen Auswüchsen. Und das ist ja das, was ich diesen ganzen populistischen Parteien, ich persönlich so vorwerfe, dass sie diese Unzufriedenheit, die überhaupt nicht sachlich begründet ist, aber die einfach da ist, dass sie die aufnehmen wie ein Schwamm und diesen Leuten das Gefühl geben, wir sind jetzt die, die führen euch dorthin, wo ihr immer hinschauen wolltet, in das Paradies und in die tolle neue Republik. Und das ist ja das, was es so gefährlich macht. Ich bin der Meinung, es liegt auch viel daran, dass sich manche Menschen einfach zu wenig ja mit der Geschichte, auch mit der Diktatur oder mit dem, wie man jetzt heutzutage leben kann, ja befasst. Wenn heute gesagt wird, ja, kannst du nicht mehr alles sagen, was du willst, dann sage ich immer, naja, also was die AfD oder die BSW oder wer auch immer hier sagen kann, das hätten sie zu DDR-Zeiten nicht sagen können. Heute können sie es. Also was ist denn jetzt verboten? Hm. Aber da fehlt einfach dieser Reflexionswille, das mal zu begreifen, dass das heute anders ist. Und das ist schade und ich kann immer nur sagen, wir müssen das aber erkennen, dass es so ist. Und dann hat es keinen Sinn zu sagen, ihr seid einfach zu dumm oder ihr schafft es halt nicht, das zu begreifen, sondern wir müssen einfach damit klarkommen. Und das ist manchmal nicht so einfach, auch in Gesprächen mit Freunden und Bekannten.
Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft wesentlich schneller und wesentlich deutlicher wieder in das Aushalten kommen. Ja, das ist ja für mich auch das Wesen, sage ich mal, von der Demokratie, ne? Also das ist immer wieder Aushalten, Aushandeln und auch Anteilnahme. Und ich muss das aushalten können, dass mein Gegenüber nicht meine Meinung hat. Also das heißt ja immer, wir müssen miteinander reden, bin ich großer Freund davon. Aber dahinter kommt ja was. Also wir können natürlich immer miteinander reden, aber wenn ich dann nicht zu dem Punkt automatisch komme, zu sagen, und dann höre ich dir zu und ich habe verstanden, was du sagst. Und let's agree to disagree. Also lass uns darüber einkommen, dass wir vielleicht hier ja jetzt einen Dissens haben, aber wir gehen danach trotzdem noch ein Bier trinken oder eine Apfelschorle oder irgendwas. Zu diesem Punkt kommen wir gar nicht mehr so. Also es ist so unversöhnlich geworden.
Weil man das nicht mehr aushält, dass jemand anders irgendwie eine andere Position hat als man selbst.
Genau, und ich glaube, der Wunsch nach einer Konsensgesellschaft, der ist natürlich da. Das erlebe ich ja auch in meinem Nahfeld. Konsens fetzt immer. Aber ich glaube, wir müssen halt auch viel schneller in so eine Kompromissgesellschaft kommen. In eine Gesellschaft, die Konflikte aushält und die sich selber auch Strukturen erarbeitet. Wie gehe ich mit Enttäuschungen um und wie gehe ich mit Krisen um? Und ich mag das eigentlich gar nicht sagen. Ich mag diesen Satz auch gar nicht, Krise als Chance. Das ist viel zu kurz gegriffen. Ja, wenn ich den ganzen Tag darum kämpfen muss, wie kann ich meine Kinder ernähren? Wie kriege ich die Miete ran? Wie kann ich Lebensmittel bezahlen? Was geht eigentlich in meinem eigenen Leben noch? Dann habe ich den Handlungsspielraum gar nicht, den inneren zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal an, was links und rechts noch von mir möchte, sondern da bin ich ganz nah bei mir, weil ich überleben muss. Ja, also es ist natürlich auch ein Privileg zu sagen, ich höre zu und ich gucke und gucke auch über den Tellerrand hinaus.
Wenn man jeden Tag existenzielle Krise erlebt, dann hat man vielleicht auch gar nicht die Zeit, sich mit anderen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Herr Ermer, Sie haben was gesagt und ich will jetzt gar nicht tiefenpsychologisch werden, aber Sie haben gesagt, da vermissen Sie manchmal die Selbstreflexion von Menschen. Wie kommt es denn, dass das bei Ihnen beiden vorhanden ist?
Ich glaube, das liegt zumindest bei mir sehr viel daran, dass ich eben genau das auch schon im Sozialismus machen musste. Ich musste mich eben damit auseinandersetzen als Christ. Ist das jetzt die einzig wissenschaftliche Weltanschauung, die wahr ist, der Materialismus, der Kommunismus oder nicht? Oder ist das, was ich glaube, halt nur Dummheit? Und damit hat man sich philosophisch schon viel mit auch mit solchen Themen befasst. Und das hilft dazu, irgendwann zu der Einstellung zu kommen, ja, was du denkst, das ist für dich das, was für dich richtig ist. Das muss aber nicht für den anderen gegenüber richtig sein. Und der kann eine völlig andere Einstellung haben. Und da ist genau, da gebe ich Ihnen ja recht, Frau Weinhold, dann muss man das aushalten, dass der andere anders ist, ohne ihn anzugreifen. Und ich habe so Angst, wenn ich so nach Amerika gucke, dass es bei uns vielleicht auf dem Weg ist, auch dahin zu kommen, dass man sich in den Familien am liebsten gegenseitig die Köpfe einschlägt, weil man eben eine andere Meinung hat. Und das ist ganz fürchterlich. Und das aushalten zu können, das ist eine große Kunst und das haben wir vorher nicht so gelernt. Dann haben wir uns in unsere Räume zurückgezogen. Und das, also die katholische Kirche zum Beispiel, da konnte man ja unabhängig, also es gab zwei Sachen, wie man gesprochen hat. Zu Hause, in gesellschaftlichen Kreisen von Kirche und so weiter und in der Schule oder in offiziellen gesellschaftlichen Kreisen. Und die hatten miteinander nichts zu tun und man hatte so diese Parallelwelten. Und das ist tödlich für eine Gesellschaft. Ich finde das ganz schlimm. Das führt zu Feindschaft und das führt zu Nichtverstehen. Und das führt auch nicht mehr zu dem, dass man bereit ist, miteinander zu sprechen und den anderen anzuerkennen. Das war damals so, anders ging es nicht, sonst hätte man uns ja eingelocht oder sonst ja noch mehr benachteiligt. Aber heute ist das nicht mehr nötig. Und trotzdem wird so getan von diesen, ja, ich nenne es jetzt mal, radikalen Kräften auf allen Seiten, als ob das heute auch so wäre. So ist es aber nicht. Wie viele kommen zu mir und sagen, Mensch, in DDR-Zeiten hat doch jeder dem anderen geholfen. Und ich sage dann, na, wer verbietet denn das? Die Gesellschaft? Oder wer verbietet dir das? Das sind wir doch selber, dass wir heute vielleicht neidischer sind oder sonst was. Und dass wir da unsere Menschen wieder mehr dazu bringen, das zu akzeptieren, dass nicht das, was der Ärmer sagt, das Wort Gottes ist, sondern dass das mehrere Möglichkeiten gibt. Und das gibt es ja in vielen Sachen. Und leider Gottes ist bei uns eben bei vielen Menschen tatsächlich wahrscheinlich schon auch durch die Erfahrung des Sozialismus dieses Gefühl eben da, jetzt erklärt er das und ich muss das jetzt machen. Und das mache ich nicht und das will ich nicht. Und dann führt es eben zu Ablehnung und das ist manchmal schlimmer, als darüber zu reden.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, zumindest, also ich bin keine Historikerin, ich bin auch keine Psychologin, ich bin halt einfach nur Journalistin, aber ich beobachte ja Sachen und rede mit vielen Menschen. Und habe vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben über die DDR-Zusatzrenten und was in den Nachfolgejahren quasi versäumt wurde, welche politischen Stellschrauben nicht gestellt wurden quasi. Und eins habe ich immer wieder beobachtet und zwar ist das quasi dieser Anpassungswille. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das ist eine Anpassungsleistung, die man mal honorieren sollte, glaube ich. Der Anpassungswille ist, glaube ich, ganz lange da gewesen. Und dann ist das, glaube ich, beobachte ich ja zu Hause auch immer bei meinen Kindern so, die passen sich bis zu einem gewissen Punkt an und kooperieren in ihren Einrichtungen und zu Hause. Und dann kommen die nach Hause und du sagst einfach nur, und jetzt bitte noch Schuhe ausziehen. Und da ist der Anpassungswille vorbei. Und dann gibt es Geschrei und dann gibt es halt Protest. Ja, und ich möchte die ostdeutsche Gesellschaft bitte nicht infantilisieren. Ja, also bitte nicht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz simpler Mechanismus. Ich passe mich nur bis zu einem gewissen Punkt an. Und irgendwann geht das nicht mehr. Und irgendwann möchte ich auch gar nicht mehr kooperieren. Selbst wenn ich in mir noch Punkte habe, die eigentlich sagen, ja, könnte sein.
Dass da was dran ist. Aber oder dass ich das jetzt machen muss. Jetzt genau. Möchte ich nicht mehr.
Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ich bin jetzt bockig.
Ja, ja. Ja. Ne? Durchaus. Also das kann ich nachvollziehen. Das ist bestimmt ein Punkt, der da reinspielt. Aber es war ja eine Riesenschwierigkeit, was hier. Wir waren euphorisch. Wir sind zu den Demos gegangen, wussten nicht, kommen wir da wieder zurück. Dann haben wir es geschafft. Wir hier im Osten, dass dieses Regime fällt. Da hat keiner aus Köln mitgemacht oder von sonst irgendwo. Das waren wir hier. Und das mit dem Risiko, was man sich in einer freien Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen kann. So, und dann kommt die, ja, ich sag's jetzt mal, dieser Beitritt. Und es war ja eben das Problem, dass wir zu allen beigetreten sind. Wir haben, unsere ganze Identität war weg. Ich will das jetzt nicht schlimm reden, weil ich hänge nicht an der DDR. Aber es war unglaublich schwer, was wir hier lernen mussten, ob das in Marktwirtschaft war, was ich für Fehler gemacht habe, wie wir beschissen wurden zum Teil von manchen Verkäufern von Lebensversicherungen und von Maschinen oder so. Wir konnten es nicht wissen und wir sind in den Haifischbecken reingeschmissen worden. Und da haben Sie recht, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, so und jetzt ist Schluss, das mache ich nie wieder mit. Wir haben uns so viel aufgebaut, wir wollen das jetzt hier behalten. Und dann kommt jemand und will dir das gefühlt wegnehmen. In Habeck wollte mir meine Heizung nie wegnehmen. Aber ich habe zum Beispiel bis heute keine Antwort, wie wir unsere Backöfen in 10 Jahren feuern sollen. Ich weiß es nicht. Der Kanzler sagt, bleiben Sie zuversichtlich, Herr Ammer. Das reicht mir aber nicht. Und das sind solche Sachen, wo man dann wirklich sagt, so und jetzt ist Schluss. Und dann kommt jemand und sagt, aber ich habe doch hier eine ganz tolle Alternative. Ich führe dich ins weise und gelobte Land. Und das macht es eben so gefährlich. Aber ja, Menschen sind halt für einfache Lösungen auch schnell zu begeistern.
Was ich da raushöre ist, also einfache Lösungen sind es nicht, aber es ist schon eine andere Ansprache auch, die man da vielleicht, also wenn wir jetzt auf die Verantwortung politischer Parteien schauen.
Ja, absolut. Also ich bin ein ganz großer Freund davon. Wir haben einen kleinen Betrieb mit 30 Leuten, das ist ein Familienbetrieb. Das funktioniert nicht per Order de Mufti. Da müssen Sie mit jedem reden und da brauchen wir keine Gewerkschaft oder Betriebsrat. Das will ich überhaupt nicht niederreden. Das braucht man in großen Betrieben mit Sicherheit. Aber bei uns kennt jeder jeden, jeder hilft jedem und das ist einfach so. Und deswegen muss die Ansprache sein, die Menschen mitzunehmen. Man muss das, was notwendig ist, selber auch wollen, sonst geht es nicht. Und wenn dann eben so eine Entscheidung kommt, wie die Förderung von E-Autos wegzunehmen oder die Strompreise. Ich fahre selber so ein Elektroauto als Betriebsfahrzeug. Die Strompreise sind undiskutabel, um ein Elektroauto zu fahren. Ich mache es halt trotzdem, weil ich sage, okay, ein bisschen gut will es ja auch sein. Aber das sind alles Probleme, die überhaupt nie thematisiert werden. Und das kann sich der normale Mensch eigentlich nicht leisten. Also bleibt er bei seinem 10 Jahre alten Diesel. Und das sind alles Punkte, wo ich sage, wir müssen die Politik sagt es ja immer, besser erklären. Das ist aber auch Quatsch, weil dann kommt wieder raus, ach, ihr seid bloß zu dämlich, jetzt erkläre ich es euch nochmal und nochmal und nochmal,
bis das dann begriffen hat. Also es ist schwierig, aber der Gesellschaft ist dieses Nicht-Ernst-Nehmen, was
ja, diese Ansprache ist wirklich verdammt wichtig und die ist im Osten eben anders als im Westen.
Das heißt, Parteien müssten eigentlich, also wir reden immer darüber, wie können demokratische Parteien wieder eine stärkere Rolle spielen in bestimmten ostdeutschen Regionen. Und dann heißt es, na, die müssen erstmal präsent sein. Aber das alleine würde nicht reichen, sondern.
Also ich glaube nicht. Und für mich ist immer so ein Beispiel, wo ich sage, das war einfach für mich ein Tiefpunkt der Demokratie. Das war die Wahl des Ministerpräsidenten Kemmerich in Thüringen. So schlimm wie das ist, wenn jemand in geheimer Wahl von den Falschen gewählt wird, aber es ist eine demokratische Wahl gewesen. Und dann hinterher die Ansage zu kriegen, das muss jetzt korrigiert werden, das kommt, also ist zumindest bei uns, wirklich sehr, sehr, sehr kritisch an. Der wäre sowieso gescheitert, der hätte nie eine Regierung hinbekommen in diesem Land. Und ich glaube, das gehört dann auch zum Aushalten, dass man mal sagen muss, okay, dann ist es jetzt so, ich habe eine riesen, ja Angst will ich nicht sagen, aber Befürchtung, was passiert denn in Sachsen, BSW und AfD, die sind extrem nah beieinander. Wenn die hier eine Mehrheit haben, dann ist das so. Was wollen wir machen? Wollen wir das auch rückgängig machen? Also das sind alles Schwierigkeiten. Und deswegen glaube ich, dass Parteien ganz anders, ganz offener, viel offener damit umgehen müssen. Wir müssen auch mit denen reden, die wir nicht mögen. Nie koalieren. Da würde es für mich keine Frage geben. Ich brauche es ja Gott sei Dank nicht entscheiden als Regierungschef. Aber dass man von vornherein alles ausschließt, was eben selber aus guten Gründen nie passt, das funktioniert, glaube ich, auch nicht.
Wenn wir das mal von den Parteien lösen, Herr Ammer, Sie haben gerade gesagt, wir müssen auch mit denen reden, die wir eigentlich nicht mögen. Da greife ich mal was auf, was wir eigentlich auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Das sind die Begegnungsräume. Wo trifft man noch jemanden, der eben eine andere Position, eine andere Meinung vertritt? Frau Weinhold, jetzt weiß ich von Ihnen, wenn wir über den ländlichen Raum sprechen, dann spricht man über Infrastruktur, über die Bushaltestelle, vielleicht auch über die Arztpraxen. Ihnen ist was ganz anderes wichtig und da kommt Herr Ammer wieder ins Spiel, nämlich der Bäcker.
Ja, ich liebe Bäcker. Nein, Bäckereien in Dörfern sind Seelen. Also ich finde das ganz toll. Also,
können die auch Begegnungsorte sein?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also so ein Schnack an der Bäckertheke, das ist enorm wichtig. Also das ist Dorfkultur, also ohne Bäcker, das geht überhaupt nicht. Wir haben vor inzwischen 6 Jahren ja ein Haus im Erzgebirge gekauft, im Osterzgebirge. Und mein Mann kommt daher und als der gesagt hat, wir ziehen zurück zur Familie, dann habe ich gesagt, aber ich ziehe nur dahin, wo es einen Bäcker gibt.
Ja, da hatten Sie ja mit dem Kollegen Sauer in ganz netten. Der ist ja auch in Ordnung.
Ach, Sie sind up to date, ja?
Ich bin 12 Jahre Landesobermeister in Sachsen gewesen. Also ich kenne da ziemlich alle Innungsbäcker.
Ja.
Herr Ammer, können Sie was damit anfangen, dass man sagt, also ich nehme das Beispiel Bushaltestelle tatsächlich nochmal, weil das ist jetzt ich komme selber auch aus dem ländlichen Raum aus Brandenburg, lebe aber jetzt schon sehr lange in Köln und weiß, dass unser großstädtischer Blick immer ist, wie ist die Verkehrsinfrastruktur auf dem Land. Und für mich war das ein Aha-Moment, als Johanna Weinhold sagte, der Bäcker ist eigentlich wichtig in dem Ort.
Ja, das ist so. Also die Verkehrsinfrastruktur, ich bin ja auch lange Kreisrat gewesen, ist bezahlbar, solange wie ich die Mittelgräte und die Seitengräten bediene. Wenn ich dann aber in die ganz feinen Gräten gehen will, also in die Dörfer, dann wird es nie mehr funktionieren. Das kann ich, dort kann ich nicht einen Bus jede halbe Stunde hinschicken, das ist nie bezahlbar. Also gibt es den Bus und die Bushaltestelle im Dorf nicht. Aber wen es gibt, ist der Bäcker. Und das kann ich nur bestätigen, was bei uns für Gespräche geführt werden, offene Gespräche, wo ich sehr oft dazugeholt werde. Roland, du hast da Ahnung von Politik, erklär mir mal, warum ist denn das so und so und wieso wollen die jetzt das und geht das denn nicht mehr mit der Rente mit 65 und so weiter und so fort, wo ich dann sage, ja, kümmert euch da mehr um die Arbeitsjahre als um das Renteneintrittsalter, das ist doch viel wichtiger. Und alles so eine Sachen, das funktioniert beim Bäcker hervorragend und erstaunlicherweise beim Bäcker ohne sich zu zanken. Sie müssten mal in Sonntag früh kommen, wenn die ganzen jungen Väter mit ihren, ja, ich sag's immer, lebenden Hupen und Weckern auf den Arm einkaufen kommen. Was da für ein Geschnatter unter den Kindern ist, wo die Eltern sich unterhalten, wo der Chef, die Chefin dabei ist von uns. Meine Frau ist ja da auch so kommunikativ und meine Tochter. Das macht einfach Laune und es wäre wirklich, ich sehe es ja auch bei vielen anderen Nestern, es ist wirklich der Letzte, der noch da ist, ist meistens der Bäcker. Der Fleischer ist eher weg, die Post ist zu, Sparkasse gibt's schon ewig nicht mehr.
Wirtshaus.
Die Gaststätte ist weg. Es ist am Ende der Bäcker. Und wir bedienen unsere Kunden, wir kennen die mit Namen, die kennen uns. Und das ist wirklich eine Kultur, die ist toll. Und die ist in Großstädten so, meiner Ansicht nach, nie gewesen und wird es auch nie sein. Diese Anonymität, die haben wir nicht auf dem Dorf. Und das macht es einfach schön.
Ja, das unterstreiche ich komplett. Also ich glaube, beim Bäcker an der Theke, da kannst du halt mal jemanden fragen, kannst du mich mal nach Zittau oder nach Görlitz mitnehmen. Da ist es quasi egal, ob der Bus fährt oder nicht. Aber dieser Austausch, der funktioniert quasi, ja, an der Bäckertheke, der funktioniert halt ganz stark auch in Vereinen. Kirchen haben eine enorm wichtige Rolle, dass dort Begegnungsabende stattfinden, der Bläserchor, die Feuerwehr. Na, das klingt natürlich immer so alles so abgedroschen. Wenn man das dann auch in der Stadt hört, dann denkt man sich, ach naja, jetzt kommt das wieder.
Aber Mittelalter lässt grüßen, genau.
Genau, aber ich bin ja nun stadtsozialisiert, bin quasi mit einem Dorfkind verheiratet, habe dann nun selber auch auf dem Dorf gelebt und kann nur sagen, diese Strukturen, die dort sind in den Vereinen oder eben der Bäcker, den es gibt, die sind enorm wichtig. Weil ich glaube, dass wir die Begegnungsräume im Alltag nicht mehr schaffen. Wir können uns nicht über die Tiefen, wir reden über Demokratie. Ich kann beim Kindergarten, beim Abholen in der Kita, kann ich nicht mit der Mama von irgendeinem darüber reden, wie es demokratisch gerade aussieht. Aber das kann ich machen, wenn ich halt ein Brötchen hole. Da komme ich schon mal eher irgendwie ins Gespräch als ja, auf der Straße oder an der Bushaltestelle, wo der Bus eh nicht fährt.
Und Sie haben in der Bäckerei halt nicht nur diese eine Monokultur wie im Kindergarten. Da sind halt alle Eltern, die ihre Kinder aus dem Kindergarten holen. Aber bei uns haben Sie daneben eben den Arbeitslosen und daneben den Selbstständigen. Und insofern ist das ein Multikulti im Bäckerladen. Und das führt auch dazu, dass man mehrere Sichtweisen problemlos hören und annehmen kann. Und ohne sich eben dabei zu zanken, was mir immer ganz wichtig ist.
Haben Sie denn bei sich in der Filiale Stehtische? Oder?
Wir haben sogar 12 Sitzplätze. Das war ja noch so eine Möglichkeit, die Kurt Biedenkopf mal geschaffen hat, ohne öffentliche Toiletten, dass man 12 Sitzplätze haben durfte. Das ist jetzt noch Bestandsschutz bei uns. Und da ist erstaunlich viel los, was sich da zum Frühstück trifft. Oder ja, das macht schon Laune.
Jetzt gibt es natürlich nicht überall in jedem Ort einen Bäcker. Wenn wir noch mal ein bisschen nach neuen Konzepten suchen, für so Begegnungsräume, für den Austausch über oder auch das Zusammenkommen von Politik mit Menschen, was ist denn da noch denkbar ausbaufähig?
Ja, das ist ja das, was ich gerade sagte. Ne? Das läuft gerade in den ländlichen Strukturen und da sind wir ja jetzt gerade einfach über die Vereine. Ne, über die Kirchen und halt natürlich, aber das ist auch ein ganz, ganz altes Thema, dass wir immer diesen Raum auch für Jugendliche und für Kinder haben. Also wir haben zum Glück in diesem Ort, wo wir das Haus gekauft haben, gibt es noch den Jugendclub und da gibt es die Parkbaude.
Und die Park was?
Die Parkbaude.
So, die beiden Sachsen untereinander wissen, was es ist. Die Brandenburgerin weiß es nicht.
Ja, das ist quasi so eine kleine Hütte, wo man noch was trinken kann, wo man sich trifft, wie eine Art Vereinshaus, oder Herr Armer?
Ja, oder erklärt? Klar, natürlich, so ist das. Oder oft auch ganz ohne Infrastruktur, nur halt ein Dach und da treffen sich die Jugendlichen, bringen ihren Ghetto-Blaster mit und dann machen die da ihren schönen Abend.
Und nicht nur das, also es gibt auch wunderschöne Momente quasi, wenn man dann abends mal durchs Dorf geht, gibt es diese Momente, da gibt es die Rassekaninchen-Ausstellung. Richtig. Und da sitzen die alten Herren vor der Parkbaude mit ihrem Bier und daneben sitzen die Jugendlichen mit, sie sagen Ghetto-Plaster, die haben an dem Abend Fernsehen geguckt, mit ihrer Cola oder was auch immer sie da trinken. Und dann sitzt alt und jung nebeneinander in einer enormen friedlichen Koexistenz.
Genau.
Ja. Und wenn es diese Räume nicht gibt, und da wird es eben wieder schwierig, da sind wir wieder bei dem Thema Politik, ist die Politik dafür verantwortlich, dass es diese Räume gibt? Ja, nein, ich kann das schlicht beantworten. Herr also, Armer, Sie... Ja.
Weiß ich nicht, ob das Politik überhaupt leisten kann. Ich glaube, das liegt daran, dass im ländlichen Milieu einfach wir das gewöhnt sind. Das ist auch die Freunde, wenn unsere Nachbarn feiern und die machen ein Feuer im Garten und da sind mal 40 Leute da. Und da würde ich nie auf die Idee kommen, dann um 10 zu sagen, also jetzt macht man das Ding leise, weil ich weiß, die haben heute Feier. Und wenn ich das ein halbes Jahr später habe, ist gut. Und auch wenn die wissen, ich muss um 1 aufstehen... Da muss ich halt durch. Und insofern, das sind einfach solche Strukturen, die sich gegenseitig die Luft zum Atmen lassen und wo die Rechtsschutzversicherung nicht das Erste ist, was man abschließen muss, damit man mit dem Nachbar klarkommt. Das ist, denke ich, gelebte Praxis schon immer gewesen und die ist zum großen Teil noch da. Und das gibt Mut, auch Vereine natürlich, logischerweise, ob das jetzt der Schützenverein ist oder ja, der Karnickelzüchterverein, Rassegeflügel, das gibt's alles bei uns und der Angelverein und das macht es schön. Und in so einem Dorf, es ist eigentlich eine Stadt, aber für mich ist es immer noch ländlicher Raum und dörfliches Milieu, kennt halt eigentlich jeder jede Ecke in diesem Nest. Und das macht es einfach einfacher. Deswegen, ich glaube nicht, dass künstlich hergestellte Milieus, egal von wem auch immer, ob das der IB ist oder wer auch immer das versucht, dass das am Ende funktioniert. Es wird wieder bloß eine Oase für manche Menschen werden.
Nein, aber es geht ja nicht um...
Der IB, ganz kurz. Herr Ermer.
Internationaler Bund, die haben bei uns auch so ein Mehrgenerationenhaus lange geführt, machen das auch gut, aber bei uns läuft das Mehrgenerationenhaus halt von sich aus, weil Oma und Enkel eben dorthin gehen zum Basteln.
Nein, es geht gar nicht um künstlich geschaffene Räume, sondern es geht quasi um den Erhalt, ja, und das ist einfach, also bei uns dort in der Gemeinde gibt es einen ganz großen Willen, das immer selber auf die Beine zu stellen. Wir haben einen enorm aktiven Gemeinderat. Ja, und eine Bürgervereinigung, die Bürger für Klingenberg, die sich da gegründet haben, konstituiert haben, das läuft alles dort für sich selber. Und ich glaube, da Sie in Bernsdorf und ich jetzt, wenn ich über Pretschendorf im Osterzgebirge spreche, da geht es uns gut. Aber wenn wir jetzt, Frau Fröndrich, Sie haben gesagt, Sie kommen aus Brandenburg, wenn wir dann uns vielleicht nach Brandenburg bewegen, da ist es vielleicht dann halt schon nicht mehr so einfach. Und das müssen wir ja mitdenken.
Also oder in der Stadt. Wie wollen Sie das in der Stadt hinbekommen? Das ist, glaube ich, das ist nie möglich.
Ich finde, ich habe Ihnen gerade ganz interessiert zugehört, weil ich nämlich selber ein eigenes Beispiel erinnert wurde, dass ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Brandenburg mit 30 Häusern, 100 Einwohnern. Und da haben wir in meiner Jugendzeit uns selbst den Jugendclub organisiert, indem wir einen alten Bauwagen einfach ausgebaut und gestrichen und so weiter haben. Das war ein total schönes und auch ein Selbstwirksamkeitsprojekt am Ende. Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben an Strukturen, ist ja ein ganz anderes Bild als das, was wir am Anfang gezeichnet haben. Über Menschen, die sich bevormundet fühlen, die vielleicht gefrustet sind. Und was Sie jetzt an Strukturen beschrieben haben, ist ein ganz anderes Bild, was man da auch vom Osten zeichnen kann.
Ja, aber das wird ja nicht gemacht. Es wird ja immer bloß das miese Bild gemacht. Und es wird immer nur gesagt, gucke, die wählen AfD. Nee, 70% wählen nicht AfD. Und das wird aber nicht thematisiert. Und das ist eigentlich das große Problem. Das führt vielleicht auch wieder zu so einer Frusthaltung, dass man sagt, bin ich eben Nazi. Wenn die das so wollen, dann bin ich es halt. Und das ist einfach nicht schön. Das ist vielleicht die gleiche Reaktion wie Frau Wernert bei Ihren mit den Kindern. Nee, die Schuhe ziehe ich jetzt nicht mehr aus. Jetzt ist gut. Ich weiß nicht, aber ist vielleicht zu einfach gemacht. Aber letzten Endes ist es schon ein Grund auch dafür.
Aber doch. Also genau das, was Sie sagen, ich erlebe das ja selber in Gesprächen und in Interviews und auch als ich diesen Podcast gemacht habe, da gab es enorm viele Gespräche, die es natürlich dann gar nicht in den Podcast geschafft haben, weil die Leute teilweise nicht wollten, weil es gar nicht so reingepasst hat. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen und es wird reflexartig vorweggeschoben, sie werden mich jetzt bestimmt für Nazi halten, aber. Mhm. Und das ist etwas, was mich immer sehr irritiert hat, weil ich dann immer sofort gesagt habe, nein, sagen Sie doch erstmal Ihre Meinung. Danach kann ich doch immer für mich selber noch entscheiden, ob ich Sie jetzt für einen Nazi halte oder nicht. Und guess what? Ich habe 100% von den Leuten nicht für einen Nazi gehalten.
Richtig.
Ja? Ja. Dass wir trotzdem natürlich Abgrenzungsmechanismen, Ausschließungsstrukturen und so weiter alles ja auch haben und erleben, das haben wir überall in der Gesellschaft. Das können wir auch in einem Wohnhaus haben, wo 8 Mietparteien miteinander leben, dass die Schuhe draußen stehen, dass die Roller unten im Treppenhaus und die Kinderwägen sich stapeln. Das ist das gleiche Thema wie auf dem Dorf, wo meinetwegen der Garten nicht gemacht wird. Das ist blöd für jeden. Aber mich nervt das genauso in der Stadt wie auf dem Land.
Da
aber
ist dann Udo Jürgens, dieses ehrenwerte Haus, nicht?
Kenne ich gar nicht, nicht.
Kennen Sie nicht? Schönes Lied. Nee. Textlich klasse. Und dann ziehen wir aus diesem ehrenwerten Haus, weil der genau diese Konflikte beschreibt. Aber das stimmt, da haben Sie vollkommen recht.
Herr Ermer, Sie haben vorhin gesagt, Sie halten nichts davon, von so inszenierten Begegnungen. Jetzt bringe ich mal eine Idee mit rein, die der Soziologe Steffen Mau formuliert hat. Die haben wir auch in einer anderen Folge dieses Podcasts schon mal kurz angerissen. Er sagt, man könnte über Bürgerräte für den Osten nachdenken, um neue demokratische Beteiligungsformate zu etablieren. Wie stehen Sie denn zu dieser Idee Bürgerrat?
Ich sehe es sehr, sehr skeptisch, weil da geht schon los, wer wählt wen aus? Über welche Themen wird gesprochen? Was passiert mit dem, was da aus dem Bürgerrat rauskommt? Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Wir wählen unsere Abgeordneten, die dann für uns bestimmen sollen. Wir haben Gemeinderäte, die wunderbar funktionieren, die sind öffentlich. Dort kann man hin. Dort gibt es immer den Punkt Bürgersprechstunde. Man kann also als Bürger da gerne Anfragen stellen. Ich war lange genug in diesen Gremien. Das funktioniert gut. Ich persönlich habe immer Angst, das liegt vielleicht auch an meiner Vergangenheit, keine Ahnung, dass so ein Bürgerrat immer, ja, am Ende, ich will jetzt nicht sagen gesteuert, das ist falsch, aber am Ende immer mit einem gewissen Ziel schon ins Leben gerufen wird, dass man Angst haben muss, ja, ist eigentlich das, was da rauskommen soll, schon in den Köpfen von manchen drin. Und das, deswegen halte ich es für nicht gut. Gesprächsrunden im ländlichen Raum gibt es genug. Wirksam werden rein jetzt ja vom Durchsetzen her können Bürgerräte nicht. Das gibt's ja in unserer Verfassung nicht. Also insofern würde es ja höchstens nur zum Volksbegehren oder sowas führen können. Das ist ja alles viel zu weit hergeholt. Ich glaube, dass der Name schon, also zumindest für mich ist er verbrannt, weil alles, was mit Räten ist, das ist mir schon wieder viel zu sozialistisch. Aber dass man Gesprächskreise führen sollte, das ist richtig. Das funktioniert auch im ländlichen Raum.
Also als ich das erste Mal gehört habe mit dem Bürgerräten, da war ich so, ja, das ist super. Es gibt auch die Idee von dem Schriftsteller Lukas Rietschel, der gesagt hat, es muss eine verpflichtende demokratische Partizipation per Losverfahren geben. Dass also jeder quasi ausgelost wird und dann muss er für einen gewissen Zeitraum, muss er im Gemeinderat, wie auch immer, sich politisch engagieren. Und dann wird er aber danach rausgenommen und kommt nie wieder dran. Aber dass die Leute quasi zum einen demokratische Strukturen lernen, die Grenzen des Ganzen vielleicht auch erfahren, selber wirksam werden müssen, damit sie dann nicht sagen, hier wird ja nichts gemacht. Ich finde die Idee wahnsinnig spannend. Ich muss sagen, ich habe sie noch nicht richtig zu Ende gedacht. Mhm. Das fällt bei mir natürlich, sage ich mal, auf fruchtbaren Boden, weil ich mich schon eher auch als einen politisch interessierten Menschen wahrnehme. Wenn man aber so gar nichts mit Politik und den Strukturen am Hut hat und dann da reingelost wird, weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Also jemanden zu zwingen per Losverfahren in so einen, ne?
Und das geht nicht.
Also sozusagen die Idee Bürgerrat, da sind wir jetzt bei dem Losverfahren, nicht bei dem, was Herr Rietschel vorgeschlagen hat.
Aber auch über Bürgerräte ist das quasi genau das gleiche Prinzip. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das das klappt. Ich glaube, es wäre mal ein spannendes Experiment. Man sollte das ja, glaube ich, nicht erstmal von vornherein ablehnen. Aber ich gebe grundsätzlich Herrn Ermer recht, weiß nicht, ob das so funktioniert.
Zumindest ein bisschen weniger, ganz bisschen weniger Skepsis höre ich dann trotzdem bei Ihnen raus als bei Herrn Ermer, der gleich gesagt hat, Sie sagen ja, das kommt nicht in Frage.
Vorsicht. Okay. Ich bin Demokrat. Also wenn eine Mehrheit in diesem Land sagt, wir wollen die Bürgerräte, dann mag ich dagegen sein, aber dann bin ich der Letzte, der sagt, dann machen wir die nicht. Nein, das ist ja das, was mir heute viel zu viel fehlt, dass man eben sein Alleinwissen oder sein Herrschaftswissen glaubt, dass das einzig richtig ist. Nee. Also wenn sowas gewollt würde, dann muss man da durch. Aber ich glaube nicht, dass es einfach einen Effekt bringen kann.
Naja, ich meine, wir sprechen ja auch die ganze Zeit darüber, jetzt hier miteinander oder auch wahrscheinlich, also zumindest ich bei mir im Privaten und in meiner Blase, in der ich so lebe, was können wir denn ändern? Ne? Also ich meine, wir gucken jetzt auf, sage ich mal, 35 Jahre wiedervereintes Deutschland und stellen ja fest, bestimmte Sachen funktionieren halt so nicht. Und das ist wahnsinnig komplex, ja. Also wir haben globale Einflüsse, wir haben regionale Einflüsse und wir haben dann auch noch die individuellen Bedürfnisse, die wir haben. Also alleine die letzten vier, fünf Jahre, die sind enorm. Also die verlangen auch mir ganz, ganz, ganz viel ab. Und ich merke, dass ich auch immer wunder werde und immer vorsichtiger und auch immer wachsamer. Ich möchte nicht sagen skeptisch, ich werde immer wachsamer. Und das ist natürlich auch nicht gut, es so zu merken an sich selber. Wir reden alle miteinander immer, wie können wir es anders machen? Und wenn dann so ein Bürgerrat die Idee ist, dann ja, lasst es uns ausprobieren, weil wir müssen irgendwie gucken, wie wir Lösungen finden für diesen ganz, ganz gefährlichen und vulnerablen Punkt, wo wir gerade gesellschaftlich und demokratisch einfach stehen miteinander.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich selber habe ja die letzten zwei Bundestagswahlkämpfe hier als Direktkandidat für die CDU in unserem Wahlkreis geführt und bin immer knapp an dem AfD-Kandidaten gescheitert. Und was das mit unserem Landkreis, mit unserem Wahlkreis macht, ja, das kann sich eigentlich jeder angucken. Und dann fragt man sich schon, wieso gab es da nicht gesellschaftlichen Konsens, dass da die demokratischen Parteien sich besser zusammenfinden oder so und so. Vielleicht wäre das mit anderen Gesprächsräumen, anderen Gesprächsgruppen besser gewesen. Und da fehlt mir dann eben auch dieses Verständnis untereinander, mal zu sagen, wir machen mal vielleicht ein bisschen was anderes, als meine Jungs da und Mädels da in Berlin von uns wollen. Und wir wissen, wie es für uns besser geht. Das fehlt mir auch. Aber und wenn man dann, da gebe ich Ihnen auch recht, man muss immer vorsichtiger werden, ein falsches Wort in der Öffentlichkeit und dann geht das mit dem Shitstorm los. Und ob man dann jetzt gegen Bürgergeld ist oder für Bürgergeld oder was auch immer, da kriegt man sofort aus der anderen Gruppierung ja wirklich sowas von böse Nachrichten, dass ich manchmal denke, also jetzt ist mal Schluss. Also im Wahlkampf das Schlimmste so, was ich erlebt habe aus der AfD-Richtung, dich Drecksau müsste man sofort ersäufen, du hast doch noch nie im Leben gearbeitet. Und da habe ich so gedacht, na prima, also mit meiner Biografie zumindest hat er sich dann nicht befasst. Und ich glaube, das ist nicht viel besser geworden. Das ist tragisch für die Demokratie, wenn wir nicht mehr bereit sind, dem anderen zuzuhören, mit dem zu sprechen, was will der überhaupt, wo kommt der her und so weiter. Ja, und deswegen bin ich auch kein Freund von Brandmauern. Ich finde es richtig, nicht zu koalieren mit absolut völlig untragbaren Parteien. Aber dass man alles von vornherein sagt, also wir reden nicht mal mit denen, wir lassen die links liegen. Wann ist Gregor Gysi gescheitert? Als er Wirtschaftsminister wurde oder Senator heißt ja in Berlin. Das ging nie lange gut, dann war er dort weg. Dann hat man gezeigt, da kann es nie, fertig. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr aushalten. Das hatten Sie, glaube ich, erst gesagt, Frau Weinhold, dass man, das gehört zur Demokratie halt auch dazu. Es ist schwer und auch für mich war es schwer, aber man muss das lernen.
Ich meinte mit vorsichtig sein gar nicht, dass ich vorsichtig sein muss, was ich sage, sondern dass ich für mich in mir anfange, vorsichtig zu werden mit den Sachen, die ich wahrnehme. Und die Sache, also es ist so ein Oberthema, sage ich mal, der Verlässlichkeit, dass jetzt so Dinge so gesetzt sind. Ja, ich meine, wir Menschen sind darauf ja auch angelegt, dass wir bestimmte Strukturen brauchen und dass wir gerne wissen wollen, wo bekommen wir unsere Brötchen her, nämlich vom Bäcker um die Ecke. Das finden wir ja toll und das kann man vom Kleinen ganz schnell ins Große ziehen. Und ich merke natürlich, dass ich vorsichtig werde, das meinte ich eher mit, darauf verlasse ich mich nicht mehr wirklich. Also das merke ich so. Und es ist gar nicht so, dass ich sage, ich kann das gar nicht mehr sagen. Also ich gehe eher so um dieses Innere. Aber um nochmal auch das aufzugreifen, was Sie gesagt haben, wir müssen diese Aushandlungsprozesse, die wir im Großen wie im Kleinen haben, die werden immer diffiziler, die werden immer anstrengender. Und da kommen wir wieder auf diesen Punkt. Das ist das Aushalten und Ausloten. Aber die Frage ist halt, wie lange schaffen wir das alles?
Ich knüpfe mal die Frage an, das Aushalten. Also ich überspitze jetzt mal ganz bewusst das Szenario, ein Herr Höcke in Thüringen in Regierungsverantwortung. Das ist so ein Szenario, das wollen viele nicht aushalten. Auch wenn es dann demokratisch wäre.
Ich will es auch nicht aushalten, aber ich will euren Herrn Orban hier nie als Ministerpräsident, um Himmels Willen. Aber was wollen Sie denn machen, wenn wir uns dafür entschieden haben, in eine demokratische Wahl durchzuführen? Und jetzt lassen Sie doch mal, es kommt hier zu BSW und AfD-Bündnis, dann was wollen Sie denn tun? Wollen Sie die jetzt sagen, nö, also wir wählen jetzt so lange, bis das nicht mehr passiert? Das ist ja die große Frage. Ich kann es dann ja nur aushalten, weil die sind leider noch nicht verboten. Die gibt es, die sind demokratisch gewählt, die haben eine Mehrheit im Parlament. Ja gut, und in Höcke ist ja nun noch ein ganz besonderer. Also ich sage immer, dieser Möchtegern Goebbels, das ist ja nur ein ganz besonderer Punkt, wo ich nur ganz empfindlich bin. Mit dem Mann würde ich, glaube ich, nicht mal ein Wort reden. Aber letzten Endes ist der da. Und offensichtlich finden es noch viele Leute gut. Und das macht mir Bauchschmerzen, das macht mir Angst. Aber wenn demokratische Entscheidungen, dass unsere Wahlen nie getäuscht sind, das ist ja Gott sei Dank so, wenn die zu solchen Ergebnissen führen, was für eine Alternative haben wir, außer es auszuhalten?
Ich sehe das genauso wie Sie. Und da komme ich schnell zu dem Punkt eben Verantwortung und Selbstverantwortung. Ich glaube, wir haben jetzt so einen Punkt, wo jeder vielleicht mal ganz kurz innehalten sollte, ohne jetzt belehrend zu wirken, das meine ich gar nicht, aber vielleicht einfach kurz mal innehalten und sich ganz genau überlegen, ist es das quasi wert, diese ganzen Strukturen, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, aufs Spiel zu setzen? Weil wir können ja nur aus der Freiheit, die wir haben, heraus die Freiheit boykottieren.
Richtig.
Ja, und da muss man einfach in die Verantwortung gehen, sich selber gegenüber und den Mitmenschen gegenüber. Und das ist das, was Sie sagen. Also wenn wir dieses Szenario sich jetzt abzeichnet, ich habe schlaflose Nächte, also mir geht es schlecht damit. Aber ich muss es aushalten. Aber zu welchem Preis, ne? Also es ist ganz, ganz schwer, es ist nicht zu lösen. Ich habe einen enormen Konflikt.
Ja, ich auch. Ich bin mit mir noch ein bisschen besser im Reinen, weil ich halt diesen Weg auch gegangen bin, um zu sagen, okay, ich versuche es. Ich versuche, dieses Mandat zurückzukriegen oder in den demokratischen Bereich wieder zurückzuholen. Mehr konnte ich nicht tun. Ich habe dort sehr viel getan, sehr viel Zeit und dort kostet ein bisschen Kohle, das ist aber okay. Aber dass viel zu viele Leute einfach nur meckern und sagen, nee, das geht ja nicht. Ich sage, dann geh doch mal zur Stadtrat, lass dich mal wählen, geh in den Kreistag, versuch in den Landtag zu kommen, engagier dich doch in Parteien. Du wirst schon eine finden, die gut für dich ist. Aber dass da nur zu viel gemeckert wird und zu wenig selber gemacht, das ist was mich wirklich ärgert. Das ärgert mich. Das ist aber im Berufsverband so, das ist in der Gesellschaft, in der Politik so, das ist schade.
Wenn wir jetzt über die Landtagswahlen im Osten reden, dann ist ja auch immer wieder steht immer wieder eine Option der Minderheitsregierung im Raum. Eher als, ja, ich würde sagen, als Schreckgespenst fast schon. Sehen Sie das auch so?
Na, ich glaube, das ist vielleicht etwas zu verkürzt. Was will man machen, wenn es keine demokratischen, keine guten Mehrheiten gibt? Jetzt gut, nicht falsch verstehen, aber eine Koalition mit der AfD würde wahrscheinlich überhaupt nicht, also es kommt einfach nicht in Frage, das geht nicht. Was will ich dann machen? Also, und wenn man sich Thüringen anguckt, die sind ja auch nicht untergegangen in den letzten 5 Jahren. Es ist nicht schön und es ist für die Regierenden extrem sportlich, weil ein Haushalt hinzubekommen mit einer Minderheitsregierung ist sehr schwer. Vielleicht geht es auch nicht 5 Jahre, dann gibt es eben eher Neuwahlen. Aber zu sagen, ihr habt jetzt falsch gewählt und jetzt gibt es also gar keine Regierung und dann wählen wir eben neu, das halte ich für auch nicht richtig. Also ich persönlich würde das nicht so kategorisch ausschließen.
Wobei, könnte das dann auch so ein Muster mit Wert sein?
Also ich glaube, in den Minderheitsregierungen liegt insofern, sage ich mal, eine Chance, ist, dass sehr viel mehr Strömungen und sehr viel mehr Meinungen und sehr viel mehr Ansichten natürlich mit reingebracht werden. da höre ich, glaube ich, jetzt schon Leute atmen, die sagen, oh Gott, noch mehr Meinung, als wir ohnehin ja schon haben, muss das sein? Ich glaube, es hat eine große Chance und Sie haben das gesagt, Herr Ermer, Thüringen hat das in den letzten 5 Jahren unter Bodo Ramelow in der Minderheitsregierung gezeigt, dass es geht. Die haben einen einjährigen Stabilitätspakt mit der CDU geschlossen und haben in diesen 5 Jahren 160 Gesetze mit auf den Weg gebracht. Genau. Aber Ramelow sagt, das war natürlich anstrengend, ein enormer Kraftakt. Ich glaube, das muss man wollen. Und ich glaube, da gilt einfach an der Stelle dann Fairplay für alle. Also dann müssen wir demokratisch Fairplay spielen, wenn wir Minderheitenregierungen auf den Weg bringen.
Ne? Heißt? Oder, heißt?
Ja, dass wir gucken, was ist auch für andere gut und nicht nur für mich.
Nicht nur blockieren, weil man sagt, nee, das ist jetzt nie genau unsere Meinung, man muss da schon ans Land denken. Das ist klar. Das ist sehr sportlich, aber wissen Sie, wenn das für die Regierenden anstrengend wird, das ist nicht so schlimm, backen ist auch anstrengend.
Ich würde Sie zum Ende beide gern, würde ich Ihnen beiden eine Frage stellen. Wir haben jetzt viele Fragen besprochen. Gibt es denn einen Punkt, eine Frage zum Osten, die Sie vermissen, die zu selten gestellt wird? Frau Weinhold, ich fange mal bei Ihnen an.
Ach, das ist gar nicht so direkt eine Frage, das ist eher so der Blick auf den Osten. Also was kann denn der Osten eigentlich noch, außer nur meckern und AfD oder BSW wählen? Natürlich müssen wir uns darüber auch unterhalten, das ist ganz klar. Aber der Osten ist ja so viel mehr. Sachsen ist ja trotzdem ganz toll und ganz reichhaltig an Menschen und Natur. Also es ist so reichhaltig. Ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich wieder mal diesen Blick mehr auf diese ganzen positiven Sachen lenken und natürlich trotzdem weiter einordnen und sagen, okay, es gibt auch AfD und BSW, aber wir können im Osten auch. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren es schaffen, nicht mehr von dem Osten und dem Westen zu sprechen. Also ich habe jetzt mein Leben lang tatsächlich damit verbracht, genau damit aufzuwachsen, im Osten und dem Westen. Und wir sind aber ein wiedervereinigtes Deutschland. Und ich glaube, es täte dieser Geschichte, die wir alle haben, mal so gut zu sagen, wir beenden das jetzt. Aber wir beschäftigen uns mit so vielen Sachen, die in der Vergangenheit lagen und können uns gar nicht frei machen, auch mal den Blick in die Zukunft zu richten und auf diese positiven Sachen und auf diese tollen Sachen. Und das würde ich mir wünschen.
Okay. Herr Ermer, wie sieht Ihr Wunsch aus oder Ihre Frage, die Sie?
Also ich glaube, wir haben immer noch unter diesen Klischees so unglaublich zu leiden, und zwar auf beiden Seiten. Das war nach der Wende, war das ja dieser typische Spruch, den man überall gehört hat, blöder Wessi und fauler Ossi. Und das eine stimmt nicht und das andere stimmt nicht. Und in beiden Ecken gab es gute und schlechte. Und ja, wir haben hier einen Aderlass gehabt an jungen Leuten, die rübergegangen sind, weil sie hier keine Arbeit hatten. Wir haben vielleicht nicht immer nur die allerbesten Fachkräfte oder Verwaltungskräfte von Westdeutschland bekommen. Das ist alles vorbei. Da gebe ich der Frau Weinhold völlig recht. Und wir müssen jetzt sagen, jetzt kommt es drauf an, wer kann es, wer bringt es und der soll es machen. Und ich bin ja vielleicht da sogar ein tolles Beispiel. Ich bin der zweite Präsident nach Michael Wippler aus Dresden des deutschen Bäckerhandwerks, der aus dem Osten kommt. Wir haben einen Handwerkspräsidenten, Jörg Dittrich, aus Dresden. Das heißt, wir sind eigentlich angekommen. Ich glaube, wir im Osten stellen uns immer noch zu gern unter dieses, ach, wir sind ja die armen Opfer. Das war vielleicht eine Zeit lang tatsächlich so, aber das ist jetzt nicht mehr so. Und deswegen, wir müssen selbstbewusster werden und die Westdeutschen oder die Kollegen aus den gebrauchten Bundesländern, die sollten auch unsere Leistung anerkennen und sich vielleicht mal ein bisschen damit beschäftigen. Und ich glaube, dann hat man die Chance, neu anzufangen. Wie es in der Familie ist, man muss sich dann mal krachen und dann geht's wieder weiter. Auseinanderrennen bringt nichts und das wollen wir alle nicht. Ich zumindest auf keinen Fall.
Roland Ermer, Bäckermeister aus Sachsen, aus Bernsdorf, und Johanna Weinhold, Journalistin aus Leipzig. Danke, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben.
Bitte.
Gerne.
Und da habe ich hier am Ende wieder was Neues gehört. Die gebrauchten Bundesländer, sicherlich mit Augenzwinkern. Geht Demokratie im Osten anders? Das haben wir in diesem Podcast besprochen. Wie viel müssen
Wie viel können wir aushalten und hält unsere Demokratie nicht schon genug aus im Moment? Das sind Fragen, die bei uns im Team noch nachhallen. Habt auch ihr Gedanken dazu, dann schickt sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse imfokus@deutschlandfunk.de, im Fokus mit K und zusammengeschrieben. Alle 4 Gespräche Fokus Landtagswahl gibt es in der Deutschlandfunk-App und hier in diesem Feed. Zum Beispiel auch zur Frage, woher kommt eigentlich der Frust? Darüber hat meine Kollegin Sonja Meschkat unter anderem mit dem Unternehmer Silvio Buchhorn gesprochen. Ich bin Sina Fröndrich, danke fürs Mitdenken. Tschüss.